Maria und die Heiligen, darum geht es heute wieder hier im Kurs Null mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. Wir sprechen weiter über die Gottesmutter, über Maria, was sie denn im Glauben für eine Rolle spielt, warum wir uns überhaupt damit auseinandersetzen, darüber sprechen wir hier. Zunächst mal danke, dass wir hier sein dürfen. Pfarrer Daum, grüß Gott.
Grüß Gott.
Pfarrer Daum, wir sind beim letzten Mal, als wir über Maria gesprochen haben, sehr intensiv beim Leben gewesen. Wir haben gesehen, eine jüdische Frau, die sozusagen aus dem erwählten Volk heraus nochmal eine ganz, ganz besondere Erwählung bekommen hat. Alle die, die Katholiken von außen beobachten, sehen, ja, das ist ja alles schön mit dem Christentum und die haben auch Jesus, aber mit der Maria, da übertreiben sie es. Warum beschäftigen wir uns auch jetzt hier in dieser Sendung mit Maria? Warum ist das wichtig, dass wir das tun und warum ist das einem Katholiken wichtig?
Also auch für einen katholischen Christen ist es natürlich eine Selbstverständlichkeit, dass der eigentliche Erlöser, das Zentrum unseres christlichen Glaubens ist Jesus Christus. Das, was durch Jesus Christus geschehen ist oder in ihm, durch seine Person, durch sein Kommen, durch seine Worte, durch sein Handeln und vor allem sein Leiden, das ist das zentrale Ereignis, was alle Christen eigentlich mitnimmt und sie auch begeistert. Seine Person fasziniert die Menschen über alle Jahrhunderte und fasziniert auch heute sehr viele Menschen auf der ganzen Welt ja noch mehr. Nicht nur, dass ich fasziniert bin, wie ich von einem bedeutenden Menschen, einer großen Persönlichkeit fasziniert bin, die mir auch etwas gibt. Er ist der Inhalt des Glaubens der Christen. Das heißt also, seine Person ist das, was letztendlich mein Leben ausmacht. Er ist sozusagen auch, wenn man es mal ein bisschen übertragen sagen will, er ist der Sinn meines christlichen Glaubens, ihn zu finden, mit ihm verbunden zu sein. Und wenn er eine so große Bedeutung hat, der Mittler ist zwischen Gott und den Menschen, weil er selbst Gott und Mensch ist, dann ist es doch wohl auch selbstverständlich, dass ich schaue, wie war sein irdisches Leben, dass ich auch schaue, wer war als Mensch gewürdigt worden, ihm sehr nahe zu stehen. Und da entdecken wir natürlich zuallererst, dass es Menschen gibt in seiner unmittelbaren Umgebung, die große Bedeutung für ihn hatten. Seine Familie. Und seine Familie, damit meine ich ja zuallererst die Mutter, aber auch natürlich der heilige Josef, der nicht nur sozusagen ein Stirumpchen war, wie manche vielleicht meinen, um das Geheimnis der Menschwerdung der Gottesmutter zu schützen. Und natürlich auch die ganzen Verwandten von Jesus. Ich habe da schon an anderer Stelle mal drüber gesprochen. Da ist ja eine ganze Familie, eine, oder sagen wir es besser, damit es deutlicher rüberkommt, eine Sippe. Da sind also zig Verwandte, Menschen, die ihm näher oder ferner stehen vom Verwandtschaftsgrad, die alle mit ihm gelebt haben. Denn das Leben in einer orientalischen Familie geschieht nicht so wie heutzutage in einer deutschen Vorstadt, in einer Kleinstwohnung mit Vater, Mutter, ein Kind, sondern das ist undenkbar. Es geschieht ganz anders im Orient. Und das ist doch eigentlich erstmal menschlich klar, dass wir darauf achten und dass uns das interessiert und wir nachfragen. Natürlich haben das auch schon die ersten Christen getan. Sie haben also gerade diejenigen, die selber aus dem Judentum stammten, hatten natürlich einen wesentlichen Vorteil. Sie kannten alle Gebräuche und die Umstände des Lebens der jüdischen Menschen, die damals üblich waren. Es war ihnen bewusst. Aber schon Johannes der Evangelist schreibt dann seine Texte, vor allem sein Evangelium, an eine Gemeinde, wo er ganz genau weiß, die haben überhaupt keine Ahnung, was damals im Judentum üblich war. Und so entdecken wir natürlich, dass dort in den Schriften immer wieder von Johannes dem Evangelisten betont wird, das ist bei den Juden so üblich, bei ihnen macht man das so. Das müsste er nicht sagen, wenn die Leute, für die das Evangelium geschrieben worden ist, nicht sogar wüssten. Aha, das ist klar, wir wissen, wie die Verhältnisse sind, aber sie wussten es überhaupt nicht. Und deswegen sind natürlich diejenigen, die ursprünglich auch aus dem Judentum stammten, privilegiert, insofern sie alles genau überprüfen konnten, war ja auch oftmals noch örtlich und zeitlich alles nahe. Und natürlich haben die auch gefragt, wer sind denn die Verwandten von Jesus? Wer war ihm denn nahe? Und es zeigte sich natürlich auch, dass in der Jüngerschar von Anfang an auch Verwandte mitgemacht haben. Nicht alle offensichtlich, manche blieben skeptisch, aber ein Teil hatte schon auch eine gewisse Stellung, gerade in der Jerusalemer Gemeinde. Wir hören von sogenannten Herrenbrüdern. Wir sind jetzt davon, dass das jetzt Herrenbrüder in dem Sinne sind, dass es nahe Verwandte von Jesus sind. Aber die haben eine Rolle gespielt. Und so können wir uns natürlich auch jetzt erklären, es gab eine richtige Tradition, auch eine Familientradition, die wurde auch weitergegeben. Die Verwandten von Jesus kannten die Geschichten um Jesus herum alles bestens. Dinge, die jetzt die anderen Jünger auch nicht so interessiert haben, weil es ist bei jeder großen Persönlichkeit so, es ist manchmal auch eher peinlich, so wissen, ja schauen Sie mal, damals hat er das und das gemacht, so ist das gewesen. Aber es rührt einen natürlich auch bei einer großen Persönlichkeit, wenn man merkt, wie menschlich das auch war und wie auch Menschen ihn auch erlebt haben. Und so war das natürlich auch bei Jesus. Die Menschwerdung war wirklich in dem Sinne auch wirklich hundertprozentig und ganz und gar. Und das ist natürlich sozusagen ein Kreis um die Person, die ihm am allernächsten stand. Und das ist und bleibt natürlich die Mutter von Jesus. Jeder Mensch fragt, wenn er einen anderen Menschen näher kennenlernt, ja sogar mit ihm befreundet ist, irgendwann auch mal, und deine Eltern, deine Mutter? Und es ist dann immer ein etwas sehr Persönliches. Ich öffne mich einem Menschen, ich würde doch nicht jetzt von meiner Mutter irgendeinem fremden Menschen erzählen. Ich zeige doch nicht ein Bild meiner Eltern, meiner Großeltern, einer x-beliebigen Person, sondern das tue ich nur da, wo mir jemand schon so vertrauenswürdig ist, dass ich zeige dir, wo ich herkomme. Ich zeige dir, wer ich bin. Ich zeige dir dein Bild oder stell dir meine Mutter, meinen Vater vor, meine Verwandten, meine Brüder, Tanten, Onkels, meine Großmutter und Großvater. Das ist doch etwas sehr Persönliches. Und ich verstehe immer nicht, dass Menschen da jetzt Probleme mit haben, wenn das in unserem zivilen Leben eine Selbstverständlichkeit ist und auch etwas sehr Schönes. Und das jetzt nicht nur für uns im Abendland so ist. Warum haben wir dann sozusagen Probleme bei Jesus Christus, dem Erlöser der Welt, dass wir uns da sozusagen scheuen, Maria als das anzunehmen, was sie ist?
Kurs Null bei Radio Horeb. Wir sprechen in der Reihe Maria und die Heiligen über Maria und sind da jetzt gerade bei der Familie, bei der Sippe, wie Sie es genannt haben, Pfarrer Daum. Wenn wir schon bei diesem Thema sind, Familie und Sippe in einem übertragenen Sinn, müssen wir auch darauf zu sprechen kommen. Gerade auch der jetzige Papst Franziskus betont immer wieder, dass Maria unsere Mutter ist. Das ist ein sehr gebräuchlicher Titel, der auch zum Beispiel 1964, als die Kirche das erste Mal auf einem Konzil grundlegend über sich selber nachdachte und reflektierte, da hat Paul VI. Am 21. November 1964 diesen Titel feierlich proklamiert: Maria ist Mutter der Kirche. Also sie ist nicht einfach nur Mutter einer historischen Person, Jesus Christus. Das war sie eben, so wie es auch eine Mutter von Goethe oder Friedrich II. Gab. Sie ist Mutter der Kirche hier und jetzt. Wie muss ich das verstehen, dass Maria unsere Mutter ist, dass sie Mutter der Kirche ist?
Das ist natürlich auch eine gewachsene Erkenntnis. Wir lesen in der Heiligen Schrift im Neuen Testament, gerade jetzt bei der Apostelgeschichte, was wir jedes Jahr zu Pfingsten wie selbstverständlich hören, alle waren zusammen, die Apostel, die Jünger Jesu, Männer und Frauen, erwarteten das große Ereignis nach der Himmelfahrt und bei ihnen war auch Maria, die Mutter Jesu und seine Brüder. Das bedeutet, dass von Anfang an Maria ihren Ort gesucht und gefunden hatte, bei der kleinen Schar der Treuen, die sich um Jesus scharten, die an ihn glaubten, die das Ereignis und das Zeugnis von Ostern aufgenommen und weitertrugen. Und natürlich ist dort ihr Platz, bei der jungen Gemeinde. Und Das ist eben, so wie jetzt das Petrusamt nicht endet mit dem Tod des Simon Petrus, sondern bleibt und weitergetragen wird in einem jeden Nachfolger der Apostel und den Päpsten und den Bischöfen, so ist es natürlich auch, dass die Sendung der Gottesmutter, die Mutter Jesu zu sein, nicht endet mit seiner Himmelfahrt. Nach der Devise, sie wird nicht mehr gebraucht. Oder wie eben bestimmte Kreise auch im Christentum dann sagen, naja, sie war halt die irdische Mutter, er brauchte halt eine irdische Mutter, aber mehr war sie nicht. Da muss ich immer sagen, also wie kann man so hartherzig sein? Wie kann man eigentlich letztendlich daran so kaltherzig vorbeigehen und sagen, da ist jetzt, also er hat eine Mutter gehabt, aber die war jetzt nur historisch halt wichtig, er brauchte halt eine Mutter, mehr auch nicht. Also das kann ich nicht nachvollziehen, beziehungsweise das ist auch für die Kirche nie ein Thema gewesen. Die alte Kirche im ersten Jahrtausend, selbstverständlich bis zur Reformation, hat niemals daran gezweifelt, dass der Mutter von Jesus eine ganz besondere Aufgabe und eine ganz besondere Sendung zukommt. Also es hat sich organisch entwickelt. Kritiker werden natürlich einwenden, ja, vieles im Marienkult erinnert natürlich an heidnische Kulte, an Muttergottheiten. Da kann man unendlich viele Beispiele und Parallelen setzen, vom Isis-Kult der alten Ägypter bis uralte Muttergottheiten und so weiter. Natürlich gibt es Parallel. Wenn ich eine Muttergottheit verehre, dann verehre ich natürlich eine Mutter mit Kind. Und sicherlich gab es auch bei den Ägyptern auch Parallelen, schon eine jungfräuliche Mutter auch noch zu verehren. Auch das sind erstaunliche Parallelen, die aber nicht davon ausgehen, dass das alles sich mal so erfüllt. So einfach, der Maria ist keine Göttin. Das muss man mal schlicht und ergreifend sagen. Sie war nie eine Göttin und wird nie eine Göttin sein. Wenn sie eine Göttin wäre, dann wäre das ganze Christentum ad absurdum geführt. Sondern sie ist durch und durch ein Mensch. Ein reiner Mensch, so glauben wir katholische Christen, aber sie ist ein Mensch. Das ist doch gut so. Und wir erkennen natürlich, dass dieser Mensch von Gott in eine ganz besondere auch Erwählung genommen wird, seit dem Tagen, da zu ihr der Engel kam und ihr das erstmal offenbar wurde. Was vorher war, ob sie ja vorher schon eine Information hatte, das sagt das Evangelium nicht. Und meines Wissens auch nicht die Tradition. Ich glaube, das war für sie auch. Man hatte sozusagen, der Himmel hatte schon was vorbereitet, aber erst in der Verkündigung, in dieser Stunde Nazareth, wird ihr das offenbart. Deswegen ein heilsgeschichtliches Ereignis, das wir am 25. März begehen. Und ansonsten ist es noch klar, Maria hat also eine Sendung für die ganze Christenheit. Ihre Sendung besteht darin, dass sie der Kirche den Sohn Gottes geschenkt hat, dass sie mit ihm aufs Innigste verbunden war, mit sozusagen immer tiefer in diesen Glauben an ihn, an dem sie nie gezweifelt hat, eingedrungen ist. Trotzdem sozusagen gerade als Glaubende, die dem Heil und besonders nah war, auch das ganze Leid, die Dramatik, auch der Ablehnung ihres Sohnes vom eigenen Volk ertragen musste.
Da wollte ich ohnehin nachfragen, als Sie von der Heilsgeschichte sprachen, von dem Ereignis, wie der Engel zu ihr kommt und ihr ankündigt, was da eigentlich passiert. Jetzt könnte man davon ausgehen, wenn jemand von Gott erwählt wird und zu so einer besonderen Sache, dann wird eigentlich alles ganz prächtig und ganz schön und ganz toll und da ist jede Menge Gaudi sozusagen, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein, dass selbst das, was auch in der Heiligen Schrift berichtet wird, zeigt immer Maria in der Geschichte ihres Sohnes in problematischen Situationen. Das fängt an dabei, dass sie ihn als Kind suchen muss, weil er im Tempel ist. Und es gibt eine andere Stelle, da weist er sie auch im ersten Eindruck ziemlich schroff ab. Und ja, an die Szene unterm Kreuz muss man gar nicht denken. Das hört sich widersprüchlich an.
Also ihr könnt es noch früher setzen. Ein junges Mädchen, noch vor ihrer Vermählung, wird schwanger. Sie kennt das Geheimnis, dass sie, woher das Kind ist. Aber niemand anderes wird ihr das abnehmen. Damals nicht und nicht heute. Weil das einfach ein solches ungeheures Zeichen ist, ein solches Eindringen der göttlichen Macht, dass auch durchaus heute Christen daran zweifeln. Die sagen, das kann nicht sein, das muss man anders erklären. Maria weiß genau, wie es wirklich geschehen ist. Und dass es eine unglaubliche Dynamik in ihrem Leben gibt, die sie gar nicht selber so bestimmen kann. Die sie, jeder andere, das ist doch, wie viele Menschen würden heute sagen, das überfordert mich. Ich würde es mal so spitz sagen, lieber Gott, könntest du dir nicht vielleicht ein anderes Mädchen suchen? Ich persönlich hatte jetzt andere Lebenspläne, beziehungsweise das ist mir ein bisschen too much. Also lass es gut sein, aber das will ich nicht. So religiös bin ich auch nicht. Ich hatte jetzt irgendwie anders einen Plan. So würde lieber Gott heute von vielen jungen Mädels und nicht nur von denen hören, wenn er mit solch einem Ansehen an sie rantritt. Und daran erkennen wir natürlich, das war damals auch nicht viel anders. Dieses junge Mädchen hatte sich das Leben anders geplant. Ist doch klar. Sie jedenfalls nicht diese Dynamik und diese Dimension war völlig undenkbar. Und nun steht sie da, gesegneten Leibes, weiß, das ist von Gott, dem Heiligen Geist, aber das kann sie keinem erklären. Und der Mann, der ihr nun nahe steht, der sie ja auch heiraten will, der muss das erstmal ertragen, diese Situation. Und meine, wir lesen das bei Matthäus, dass er war gerecht und wollte sie jetzt nicht bloßstellen. Das zeigt erstmal, sie ist in den Händen des allerbesten Menschen, die man sich vorstellen kann. Der heilige Josef hatte Anstand. Und das als richtiger Mann. Das war eben, heilige Josef war nicht nur so, ja, so ein kleiner, doofer alter Mann, sondern es war ein Mann, der natürlich aus der Tradition seines Volkes war, in dem offensichtlich, sag's mal so, offensichtlich auch so doch noch dieses königliche Blut, dieser Adel war. Der hat diese Frau nicht jetzt einfach bloßgestellt, denn die wäre gesteinigt worden, noch am Schabbat. Da hätten die gar nichts gekannt. Wir sehen heutzutage unglaublich brutale Hinrichtungsformen, die wir natürlich zutiefst verabscheuen, aber das war damals gang und gäbe. Also selbst wenn ich es jetzt ausspreche, merke ich erstmal, wie unglaublich das ist. Also ich will nur sagen, das alles war von Anfang an eine unglaubliche Überforderung. Das verlangte eine unglaubliche Kraft, auch in der Seele eines Menschen, der das alles mit sich trägt. Und jetzt von Anfang an zu wissen, dieses Kind ist etwas unglaublich Besonderes. Dieser heranwachsende Mensch, in ihm ist sozusagen das göttliche Geheimnis präsent. Das musste die Jungfrau Maria die ganze Zeit auch erfahren. Wenn ich, um das mal deutlich zu sagen, ich weiß, dass jetzt einige Kritiker sagen, also Herr Pfarrer, wir wissen doch, wie es wirklich war. Nein, das ist das katholische Verständnis bis heute. Und das bedeutet natürlich, dass die Jungfrau Maria an ihn glauben musste, wie jeder andere Mensch auch, denn sie ist keine Göttin. Und dass sie sozusagen diese Spannung ertragen musste. Denn sie ist nichts Übernatürliches in dem Sinne, dass sie nicht von dieser Welt war. Sie ist eine wirkliche Frau, eine wirkliche junge Frau und eine wirkliche Mutter. Und dann können wir uns natürlich vorstellen, dieser Weg des Glaubens geht dann durch ihr ganzes Leben, durch all die Dramatik, die sie erfährt. Es ist gut, dass Josef das alles annimmt und im Glauben erträgt. Das ist noch eine ganz eigene Geschichte. Aber dann kommt schon die Katastrophe der Geburt. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf, heißt es bei Johannes. Und das hat sie existenziell in Bethlehem erlebt. In einer bescheidenen Umgebung wird der Sohn Gottes geboren. Vor allem aber, das war, denke ich, noch zu ertragen, weil das war ja noch nicht das Allerschlimmste, er ist ja noch behütet wenigstens. Aber die Unsicherheit, dass dieses Kind bald schon nach seiner Geburt vernichtet werden soll. Die Dramatik, nach Ägypten zu fliehen. Die Dramatik, dann wieder neu anzufangen in Nazareth. Das alles ist ja ungeheuerlich. Dann die vielen Jahrzehnte, der wahrscheinlich schönste im Leben der Jungfrau Maria gewesen, die vielen Jahre der Zweisamkeit. In der Gemeinsamkeit, in der Familie, in der Sippe. Sie ist immer behütet auch von anderen. Das heißt, eine Mutter dort kann immer ihr Kind unbeaufsichtigt lassen, weil es nie alleine ist. Davon können sie einfach ausgehen. Dann natürlich, als er seine Sendung beginnt, als sie öffentlich wird. der Versuch noch der Familie, das irgendwie noch zurückzuhalten, weil man Angst hat, wird das gehen? Insofern müssen wir auch diese Szenen verstehen, dass sie dann nochmal, deine Mutter und deine Brüder da stehen da draußen. Wer sind meine Brüder, meine Mutter? Jeder, der das Wort Gottes hört, ist mein Bruder und Schwester. Das ist jetzt keine Ablehnung der Mutter, so können wir das nicht verstehen. Aber es ist ein deutlicher Hinweis auch für seine engsten Angehörigen. Er steht in einer Sendung, die noch größer ist als die Familienbande. Das muss man erstmal ertragen. Wenn dein eigenes Kind mehr oder weniger sagt, Mutter, sei nicht böse, aber das, was ich jetzt hier tue, ist noch größer. Und dass sie das alles getragen hat, dass sie dazu bereit war, dass sie das alles sozusagen mitgetragen hat, das ist die Größe der Jungfrau Maria, der Mutter Jesu. Und das zeigt schon alleine diese wenigen Züge, das sind ja ganz kleine Züge nur, dass sie dann, wird kein Wort dann groß gesagt, außer bei der Hochzeit zu Kana am Anfang seines Weges, was er euch sagt, das tut. Mehr brauchte sie auch nicht zu sagen. Wir wissen genau, sie hat alles verstanden. Und das erste Wunder nach Johannes vermittelt sie, die Mutter. Er wollte noch gar nicht. Nein, sie. Und daran sieht man natürlich, normalerweise hätte er doch dann eigentlich sagen müssen bei dieser Szene, nein, mache ich noch nicht. Die Mutter sagt, ordnet an, was er euch sagt, das tut.
Und worum ging es da in dieser Szene?
Na, die Hochzeit zu Kana kennt ja eigentlich jeder, aber vielleicht nochmal. Bei Johannes wird uns erzählt, es gab eine Hochzeit in Kana in Galiläa. Hochzeit, das ist ein Fest im Orient, wie es kein schöneres nochmal gibt. Und die hatten ein winziges Problem, der Wein war ausgegangen. Na, das ist natürlich in jeder Feier tödlich, wenn sozusagen das also nicht so richtig klappt oder die Organisation aus welchem Grund auch immer schlecht ist. Eine Hochzeit im Orient wird ja mehrere Tage gefeiert, das darf man nicht vergessen. Und jetzt sieht Maria das Problem, in welchem Beziehungen die Brautleute zu ihr stand, das weiß man nicht. Es gibt Legenden, aber zumindest müssen sie so nahe stehen, dass sie das mitbekommt. Sie ist nicht irgendein Besucher, der von Weitem das sieht, sondern sie erlebt auch die Not der Brautleute. Sagt ihrem Sohn das? Ja, was hat er damit zu schaffen, dass die jetzt keinen Wein haben, nicht? Und sie sagt ihm das. Und er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Frau, dieser, wie bei Johannes das dann auch dann gesagt wird, das ist ja die Übersetzung auch am Kreuz, ist keine Herabstufung, sondern ist sozusagen eine Ehrenbezeugung. Meine hohe Frau, edle Frau. So muss man das ein bisschen verstehen, denn das klingt bei uns immer so, als wie er brüskierte seine eigene Mutter. Nee, aber sagt ihr natürlich schon, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Und man müsste schon sagen, die Mutter sagt ihm, jetzt ist es soweit, tu ein Wunder. Erstmal muss man daraus, liest man daraus, wenn die Mutter Jesu von ihrem Sohn ein übernatürliches Zeichen wünscht, dann nur deshalb, weil sie weiß, er kann es und wahrscheinlich auch, weil sie schon sein ganzes Leben die Übernatur erlebt hat. Denn verstehen Sie, sonst würde ja wohl kaum die Mutter Jesu von ihm verlangen, mach mal hier ein Wunder. Da sind schon Dinge geschehen, viele wahrscheinlich, die gar nicht irgendjemand gewusst hat, die auch bezeichnen, sie weiß, dass er diese Kraft hat und dass er die durchaus nutzen kann. Aber nun soll es öffentlich geschehen, darum geht es ja. Bei dieser Feier sind hunderte von Menschen und er macht es. Er lässt 5 Reinigungskrüge füllen, die eigentlich jetzt gar nicht zum Trinken gedacht sind. Das ist jetzt, muss man sich auch vorstellen, das ist nicht... Diese Gefäße sind nicht gedacht, dass man aus ihnen das Getränk schöpft, sondern das für die Reinigungszeremonien gedacht. Also sozusagen das alte Zeremoniell wird umgewandelt in die neue Freude. Die alte Pflicht wird umgewandelt in die neue Dimension. Und sie lässt sozusagen, er selber wirkt jetzt das Wunder, er gibt, sagt, das soll gefüllt werden mit Wasser. Und in diese Krüge wirkte das erste Wunder. Denn der Speisemeister, der sich da auch um die Getränke kümmert, sagt, das kann nicht sein zum Bräutigam. Das ist der beste Wein. Warum hast du ihn zum Schluss aufgehört? Jetzt sind sie schon alle ein bisschen angetüttelt. Jetzt merken sie gar nicht mehr, was für ein wunderbarer Wein das ist. Das alles geschieht in Galiläa, das erste Wunder, also noch in seiner Heimat, da wo er herstammt. Daran sehen wir, sie hat absolutes Vertrauen, sie weiß um seine göttliche Macht. Denn sonst würde keine Mutter sagen, Junge, mach mal hier ein Wunder. Sie weiß darum. Und sie fordert ihn auf. Er sagt, natürlich, er entscheidet. Das weiß auch die Mutter. Aber, und das finde ich an dieser Szene trotzdem, da schwingt natürlich mit, wenn die Mutter ihn bittet, dann wird er das Wunder wirken. Sie hat in Anführungszeichen eine solche Kraft über ihn, wie sonst kein Mensch. Und das ist das ganze Geheimnis, was uns natürlich fasziniert. Es gibt einen Menschen, der das Herz des Erlösers so rühren kann wie keiner andere. Und das ist seine Mutter. Es gibt eine Frau, die über Gott, ich will es mal jetzt ein bisschen provokant sagen, Gewalt hat und Macht. Und das ist die Mutter. Aber nicht, weil sie jetzt Göttin ist oder so. Absolut nicht. Nur aus der Tatsache, sie ist seine Mutter. Und seiner Mutter kann er nichts abschlagen und will er nichts abschlagen. Es gibt eine Szene in dieser Verfilmung, die Passion. Und da gibt es eine Szene, wo die Mutter Gottes sich, das war mir auch noch, also in dieser szenischen Darstellung ist mir das persönlich erstmal bewusst worden, dass da ist, wo sich erinnert, also er ist, sie sind alleine zu Hause in Nazareth, er ist erwachsen, kräftiger Mann, baut an einem Tisch und sie sagt, er soll sich jetzt die Hände waschen, es gibt jetzt Mittagessen. Das ist völlig, man ist natürlich erstaunt, weil man sagt, ja, daran habe ich nie gedacht, dass die ja, die haben ja nun auch zusammengelebt. Und er macht einen Scherz mit der Mutter. Für manche sehr fromme Leute ist das wahrscheinlich ein Schock. Aber sie lacht auch und er umarmt sie und küsst sie. Ja, ist uns denn das niemals bewusst geworden? Natürlich. Meine, auf frommen Bildern sehen wir immer, sie herzt das Kind, umarmt es, küsst es. Jeder Schmerz, wenn der kleine Junge hingefallen ist, war ihr eigener Schmerz. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Die haben sich geliebt. Und die lieben sich immer noch. Und jetzt erklären Sie mir mal, warum ich als Christ, der ich an Jesus Christus, den Erlöser, glaube, nicht auch hoffen will, wenn ich irgendetwas bitte, dann sage ich ihm, schau doch auf deine Mutter. Beziehungsweise, wenn ich etwas von ihm erflehe, selbstverständlich kann ich ihn selber darum bitten. Aber wenn ich jetzt sage, Jesus, schau auf deine Mutter. Ich komme mit deiner Mutter oder ich sage es deiner Mutter, die soll für mich bitten. Was einmal geklappt hat bei der Hochzeit zu Kana, das klappt immer. Und das würde ich mit einfachen Worten jetzt sagen, ohne jetzt theologisch jetzt noch sie jetzt da zuzudecken mit Begriffen. Das ist der existenzielle Grund, weswegen sie die Mutter der Kirche ist. Denn sie, natürlich ist sie das Vorbild, das Urbild, alles, wunderbar. Sie ist einfach in ihrer Person, sie stellt die Kirche dar. Sie ist den Gläubigen nicht fern. Und wenn sie irgendwo im Orient, in einer Kirche da, wo sie noch stehen und nichts vernichtet ist, wenn sie da einer der Beter fragen, was ihnen Maria bedeutet, dann würden die ihn mit Tränen in den Augen sagen, sie ist seine Mutter. Das kann man nicht in Worte fassen. Das ist eine existenzielle Erfahrung des, im Glauben. Maria ist die Mutter von Jesus Christus. Und weil uns Jesus so unendlich wichtig ist, vielleicht auch, weil wir natürlich erschüttert sind von der Tatsache und im Inneren zittern, er ist der Herr der Welt. Er ist Gott. Und das dürfen wir immer nicht vergessen. Das ist ja das Faszinierende in unserem Glauben. Wir sprechen hier über jemanden, der auf dieser Welt gelebt hat, wo wir wissen, er ist der König von allem. Und ich meine, der Herr des Universums, der Herr über allem. Er ist der Schöpfer von allem. Er ist der Sohn der Jungfrau Maria. Hallo? Verstehen Sie schon, indem ich das ausspreche, indem Sie das hören, merken Sie natürlich, da ist ja eine unglaubliche Kraft. Es gibt nichts Größeres. Und jetzt erklären Sie mir dann sozusagen, warum Sie das nicht anerkennen. Warum Sie jetzt sozusagen da noch Scheu haben, zur Mutter Jesu zu gehen. Und glauben Sie es mir, viele Menschen, die niemals wagen würden, zu Jesus Christus zu beten, weil er ihnen zu groß, zu mächtig ist, vielleicht zu fremd, haben keine Scheu, eine Kerze vor dem Bild seiner Mutter anzuzünden. Das ist einfach eine Dimension, die man auch heute noch spürt, vielleicht gar nicht so sehr in Worte fassen kann. Und das ist das Faszinosum des christlichen Glaubens. Wir müssen uns immer hüten, und das ist auch sicherlich, ich glaube, das wäre das erste Anliegen der Mutter Jesu, sie ist keine Göttin. Sie selber kann keine Wunder wirken, sie will keine Wunder wirken und sie braucht keine Wunder zu wirken. Sie hat den Sohn auf ihren Arm. Sie ist so aufs Innigste mit dem Sohn Gottes verbunden. Und diese Bindung hört nicht auf. Was einst damals war in Nazareth, das ist so tief grundgelegt in den Herzen der beiden, dass das in alle Ewigkeit bleibt. Das heißt also, wir wissen, wer dem Leben Gott auf dieser Welt am nächsten steht. Und das ist die Mutter Jesu. Manchen ist das nicht wichtig, auch manchen Gläubigen, wenn man sagt, ich brauche das alles nicht. Gut, Jesus Christus ist der Erlöser. Manch einer sagt, verdunkelt nicht die Liebe zur Mutter Jesu, Jesus. Tja, das kann man so sehen, aber wir katholischen Christen und ich spreche jetzt auch mal für die orientalischen Christen, die orthodoxen Christen, wir sehen das nicht so, sondern wir wissen, alles, was ich an Liebe, Ehrfurcht, Verehrung der Mutter Jesu schenke, alles, was ich ihr sozusagen auch an Hingabe gebe, alles Vertrauen, was ich auf ihre Macht am Herzen ihrem und am Thron ihres Sohnes auch aufwende, das gilt im Letzten immer ihrem Sohn. Denn ich weiß natürlich, alles, was sie ist, was sie hat, hat sie nur durch den Sohn. Er ist der Erlöser. Und sie würde, wenn sie jetzt hier reden könnte, ihnen das aber noch deutlicher sagen. Sie war dabei, als er starb. Sie hat das erlebt. Er hat das Heil gewirkt. Sie stand unter dem Kreuz und hat mitgelitten. Und das ist alles getragen. Hat das alles in sich aufgenommen. Und das ist nicht vergessen. Und das ist diese unglaubliche Kraft, die wir sozusagen aus diesem Geheimnis haben. Das war zu allen Jahrhunderten den Gläubigen zutiefst auch wichtig. Und das hat ihnen auch immer Kraft gegeben zu wissen, du hast am Throne Gottes jemanden, der dir beisteht. Wenn du meinst, die Größe und die Heiligkeit Jesu Christi, seine Gewalt, der Erlöser zu sein, oder sehen wir jetzt mal eine byzantinische Ikone, er thront als der Herrscher, der Allherrscher. Wer da wagt, sich ihm zu nahen, selbst die Engel ihr Gesicht verhüllen, im Bilde gesprochen, vor der Heiligkeit Christi. Es gibt nur einen, der ihn unverwandt ins Gesicht schauen kann. Und das ist die Mutter Jesu. Und durch die Mutter Jesu dürfen wir hinzutreten zu ihm. Durch die Mutter Jesu haben wir auch Vertrauen, dass wir auf seine Fürsprache, auf ihre Fürsprache auch etwas erreichen. Im Blick durch Maria sind wir natürlich auch geläutert, denn wir wagen dann gar nicht, Maria irgendwas Unnützes anzutragen, sondern nur das, was wirklich wichtig ist. Das heißt, die Gegenwart der Mutter Gottes tröstet auch die Gläubigen. Wir wissen, egal in welcher Lebenssituation, du bist nicht allein. Und glauben Sie es mir, wenn ich Sterbende begleite, wenn ich mit einem sterbenden Menschen, der sein ganzes Leben an Jesus Christus geglaubt hat und der dann in der Tradition der katholischen Kirche auch die Mutter Gottes verehrt hat, wenn ich dann, ich habe das erst vor wenigen Tagen wieder erlebt, wenn ich dann auf die Mutter Gottes zu sprechen komme, dann leuchten die Augen. Weil dann sind all diese theologischen Argumente alles unwichtig. Es geht nur noch um das letzte Existenzielle. Ich vertraue auf Jesus Christus und ich vertraue auf die Mutter. Ich habe Angst in einer solchen Lebenssituation. Ich fürchte mich, was hier kommt auf mich. Dann kann ich mich sozusagen an der Hand der Mutter leiten lassen, die führt mich hinüber zu ihrem Sohn. Er ist der Grund meines Lebens. Ich sehe überhaupt keinen Widerspruch daran. Ich kann ihn nicht erkennen, sondern ich sehe nur eine tiefe Harmonie und eine Schönheit. Also, und insofern ist die Mutter von Jesus Christus die Mutter aller Glaubenden, die Mutter auch natürlich der ganzen Kirche. Beim Begriff Schwester, nicht, wird immer sagen, Schwester im Glauben, das ist nicht falsch. Also nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Natürlich ist die Mutter Gottes Schwester, meine Schwester im Glauben. Sie hat auch geglaubt und doch ist es natürlich, ich wage es nicht für mich persönlich auszusprechen. weil ich persönlich sie doch schon als die Mutter sehe. Und meine Mutter ist eben nicht meine Schwester. So einfach ist es, verstehen Sie? Meine Mutter ist meine Mutter. Und so ist die Mutter Gottes unsere Mutter. Dann soll sie auch die Mutter sein. Sie ist die Mutter, weil sie sozusagen auch mütterlich handelt. Sie ist die Mutter, weil sie natürlich als eine Mutter ihre Gläubigen nicht verlässt. Keine Mutter wird jemals das Kind verlassen. Keine richtige Mutter wird jemals aufhören, an ihr Kind zu denken. Jeder unter Ihnen, die Sie das Glück haben, Mutter zu sein oder auch Vater, wissen, was das bedeutet. Man leidet mit seinen Kindern, man denkt daran. Die Ereignisse im Leben des Kindes gehen nicht einfach spurlos an mir vorbei. Ich leide mit, ich freue mich mit, das ist doch völlig normal. Und so ist es auch bei der Mutter Jesu. Wenn sie wirklich die Mutter aller Glaubenden ist, nimmt sie die ganze Zeit immer Anteil am Leben ihrer Kinder.
Maria und die Heiligen, darum ging es heute im Kurs Null bei Radio Horeb. Wir waren im Gespräch mit Pfarrer Thorsten Daum aus Berlin. 08328 921 120 müssen Sie in Deutschland wählen, wenn Sie eine CD möchten von dieser Sendung. Außerhalb von Deutschland natürlich mit der Vorwahl 0049 und dann direkt 8328 921 120. Auch auf horeb.org gibt es diese Sendung in Kürze als Podcast. Vielen Dank, Pfarrer Daum, für diese Stunde, dass wir hier bei Ihnen sein durften und für Ihre Gedanken und ja auch Ermutigungen, sich der Gottesmutter Maria anzuvertrauen, sich diesem Geheimnis zu nähern. Dürfen wir Sie zum Abschluss der Sendung noch um Ihr besonderes Gebet, um den Segen bitten?
Wenn wir an Maria, die Mutter, denken, dann denken wir natürlich an so manchen Wallfahrtsort, wo nicht nur die Menschen einfach allgemein kommen, sondern gerade die Menschen in der allergrößten, in der existenziellen Not. Und das ist oftmals die Krankheit, das ist das Leid, das ist der Schmerz. Ich denke zum Beispiel beispielhaft an Lourdes, einen Wallfahrtsort in Frankreich, wo die Menschen kommen, sich Heilung erhoffen, ganz existenziell, das darf man jetzt nicht übersehen, aber vor allem auch Trost. Ich glaube, die Dimension des Tröstens hat eine solche Bedeutung, dass sie manchmal sogar wichtiger ist als die pure äußere Heilung einer Krankheit. Die Verletzungen in den Seelen vieler Menschen, die stecken oft so tief, dass wir natürlich auch einen wirklichen Trost und eine wirkliche Linderung erhoffen. Und hier haben Sie im Glauben wahrscheinlich vom lieben Gott alles so geplant, einen Menschen, der ein ganzer Mensch ist, der Sie versteht, weil er eben Mensch ist und der trotzdem durch den Heilsplan Gottes erwählt worden ist, dem lieben Gott, dem göttlichen Mysterium, unendlich nahe zu stehen, näher als wir es uns überhaupt vorstellen können. Und diese Tatsache, diese Dimension, dass ein Mensch von Gott erwählt worden ist, ihm so nahe zu stehen, ermöglicht uns natürlich auch zu hoffen, dass dieser Mensch gerade in den großen Katastrophen unseres Lebens, in Leid, in Schmerz, in Krieg, in Verzweiflung, in Krankheit und vielleicht auch in seelischer Not und Finsternis uns nahe ist, uns nicht alleine stehen lässt und unsere Herzen öffnet zu dem letzten Geheimnis. Die Mutter Gottes ist sozusagen auch eine Pädagogin. Die Mutter Gottes ist auch eine Seelsorgerin. Denn sie öffnet unsere Herzen, dass wir dann doch wieder ganz und gar an Jesus glauben, ihren Sohn. Das will sie. Sie will nicht angebetet werden. Sie will in dem Sinne nicht sozusagen als der letzte Inhalt unseres Glaubens gesehen werden. Das ist falsch. Sie will, dass wir Jesus glauben, ihrem Sohn. Dass wir daran glauben, dass wir durch sein Kreuz Trost und Rettung finden. Und was sie tun kann, das tut sie. Das tut sie seit 2000 Jahren unentwegt. Sie tröstet die Menschen, sie führt sie hin zu Jesus. Und das ist mein tiefer Wunsch auch, dass das in unseren Herzen wieder tief verankert ist. Wir sollen die Mutter Gottes lieben, wie man eine Mutter liebt. Wir sollen ihr vertrauen von ganzem Herzen, dass sie uns zu Jesus führt. Und wir sollen sozusagen letztendlich uns ihr anempfehlen, weil wir wissen, dadurch schenken wir uns Jesus, ihrem Erlöser. Nichts, was wir ihr sagen, wird unbeantwortet sein. Nichts, was wir ihr an Liebe schenken, das nicht auch sozusagen ihren Sohn ehrt. Alle Liebe, die wir der Mutter schenken, gehört auch dem göttlichen Sohn. Und das meine ich besonders für alle Kranken und Leidenden, für alle Menschen, die Not sind, die verzweifelt sind. Wir haben in der Mutter Jesu eine Trösterin. Consolatrix afflictorum, so ist der lateinische Titel der Mutter Gottes, wie sie in einem der berühmtesten Wallfahrtsorte Deutschlands in Kevela verehrt wird. Trösterin der Betrübten. Ich denke, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben der Mutter Gottes und da muss man eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen, sondern es einfach nur leben und in sein Herz aufnehmen. Vertrauen Sie von ganzem Herzen, dass die Mutter Jesu jeden, der zu ihr kommt, immer einen Trost spenden wird. Niemand, so heißt es in einem alten Gebet, der zu dir kommt, der nicht bei dir Trost und Zuflucht und Hoffnung gefunden hat. Das alles geschieht nur mit dem Hintergrund, er ist der Herr. Ihm gehört der letzte Lobpreis, er ist der Erlöser, aber sie ist seine Mutter. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes Gebären Maria, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Danke Pfarrer Daum, danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.